warum machen wir diesen Job und was soll eigentlich das Ziel sein am Ende? Und ich glaube, wenn wir darüber viel mehr nachdenken würden, wäre dieser Enthusiasmus unter den Lehrkräften vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und ich habe jede Stunde immer begonnen mit, wie geht es euch? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gestern getan? Dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das heißt, meine ersten Stunden in der Schule und mit einer neuen Klasse habe ich immer damit verbracht, die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen. Ich habe sie erreicht mit ganz einfachen Methoden. Und ich habe ganz viel im Außen gemacht. Also ich bin mit den Schülern rausgegangen, weil ich nicht wollte, dass sie dieses Gefühl haben, diese Naturwissenschaften, das ist das Schlimmste auf der Welt. Man sagt, was soll ich in Bio mit Photosynthese? Raus in den Wald, Experimente machen. Meine Gepäckträger und Gepäcktaschen waren immer voll mit irgendwelchen Experimentierkram. Wir machen viel zu viel Stress, weil wir nicht die positiven Dinge in unserem Leben sehen.
Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier kommen Lehrkräfte zu Wort, die aus Sicht unserer Schülerinnen und Schüler einfach motivierend, inspirierend und begeisternd sind. Und auf diese Art einfach tolle Vorbilder im Lehrberuf. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tagrit Youssef. Frau Youssef ist oder war Gewinnerin des Deutschen Lehrkräftepreises, damals noch Deutscher Lehrerpreis, noch nicht gegendert, im Jahr 2012 für ihren innovativen Unterricht. Ein bisschen was zum Hintergrund. Sie wurde geboren in Palästina, kam dann nach Deutschland in einer Arbeiterfamilie und hat dann zunächst die Hauptschule besucht, bis sie entschloss, das Abitur zu machen 1986 und dann an der Uni Bochum Hirnforschung zu studieren und zu promovieren. Dann wiederum kam sie an die Schule im Jahr 2001, an einen Berufskolleg, so wie ich selbst auch. Und zwar, das müsste, jetzt habe ich es mir doch notiert, das Gertrud Bäumer, Bonnler Berufskolleg in Duisburg gewesen sein.
Nee, ich bin als erstes tatsächlich nach Düsseldorf gegangen an das Albrecht-Dürer-Berufskolleg und habe da angehende AugenoptikerInnen unterrichtet.
Genau. Angehende Augenoptiker hatte ich mir auch noch notiert. Okay, aber dann begeistert im Job, 2012 Preisträgerin. Und wann aus der Schule rausgegangen?
2014.
Um was zu machen?
Ja, ich bin dann auf eine Stelle aufmerksam gemacht worden, Leitung des Kommunalen Integrationszentrums. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir ja die KIs, die sogenannten Kommunalen Integrationszentren. Und da gab es eine Stelle in Krefeld. Und da hat man mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, Krefeld ist noch nicht so weit mit der Integration. Das wäre doch was für dich, weil ich vorher im schulischen Bereich, ich meine, man wird ja dann irgendwie auch erweckt oder wächst mit diesen Herausforderungen, bin ja auch groß geworden mit den Themen, sodass ich mich beworben habe und die Stelle bekommen habe. Und dann war ich von 2014 bis 2022, die KI-Leitung habe ich dann 2019 abgegeben an die Kollegin, weil ich die Abteilung komplett übernommen habe und schon seit 2014 auch die Integrationsbeauftragte der Stadt Krefeld war.
Und jetzt sind Sie Beigeordnete der Stadt Dienstlagen.
Genau, jetzt habe ich gedacht, ich habe in Krefeld alle Themen im Querschnitt bearbeitet, Integrationsthemen, sowohl in der Kultur als auch in der Schule und im Jugendamt und. Und dann habe ich überlegt, okay, man kann das ja auch zum Hauptberuf machen und nicht immer nur so ein bisschen daran arbeiten, sondern für alles wirklich verantwortlich zu sein. Und das bin ich jetzt. Ich bin jetzt in Dienstlagen für all die Zukunftsthemen und Chancenthemen verantwortlich, außer für Bauen und für die Kämmerei. Das machen zwei Kollegen.
Also im Prinzip immer auch noch der Schule treu geblieben, denn für Schule und Bildung sind Sie auch tätig. Und wie sieht da Ihre tägliche Arbeit aus, wenn man da mal fragen darf?
Ja, das unterscheidet sich jetzt tatsächlich sehr viel von dem, was ich vorher gemacht habe. Vorher war ich ja wirklich aktiv auch mit den Menschen viel näher dran. Heute ist das eher so ein, als Führungskraft für über 400 Menschen ist man natürlich auf anderen Ebenen unterwegs und da begegnet man weniger den Menschen, sodass ich aber durch die Führungsaufgabe natürlich meine Mitarbeitenden in die Themen mit einbinde oder sie mich mit in die Themen einbinden und wir dann für diese Menschen aktiv unterwegs sind. Und ich so quasi auch meine Visionen und meine Dinge, die ich so im Kopf habe, auf jeden Fall noch größer teilen kann und verantwortlich auch dafür bin in der Umsetzung.
Mhm. Okay, und Hand aufs Herz, Sie vermissen es ab und zu mal vor einer Klasse oder vor Studenten zu stehen? Sie haben ja auch gelehrt an der Uni.
Ja, genau. Also ich vermisse das sehr. Das ist immer noch so. Deshalb bin ich auch noch unterwegs mit Vorträgen und bin auf vielen Workshops, werde ich gebucht. Und das Unterrichten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und auch die Lehre an der Uni, was wieder dahin geht, warum ich Lehrerin geworden bin. Das war unter anderem einer der Aspekte. Also, dass ich die Lehre unglaublich gerne mache. Das war, ist so ein Favorit von mir. Ja.
Ja, und dann kam es zu dieser, ja, zu dieser Auszeichnung Deutscher Lehrkräftepreis im Jahr 2012. Eine Schülerin sagte dort über Sie, Sie seien außerordentlich engagiert, Sie setzen sich ganz toll für Schülerinnen und Schüler ein, sind jederzeit ansprechbar. Und das war ja im Prinzip das Ende eines Prozesses bis zu diesem Zeitpunkt damals, wo Sie ja das deutsche Bildungssystem wirklich in Gänze einmal kennengelernt haben, sowohl als Schülerin als dann später auch als ja, Dozentin an der Uni und dann später aber eben auch an der Schule. Wie haben Sie die Schule so von Beginn an erlebt, als Sie in die deutsche Schule kamen mit 6 Jahren?
Naja, ich bin ja in Deutschland groß geworden. Also ich war 1,5 Jahre, als ich nach Deutschland kam. Mein Papa war Gastarbeiter hier in Essen-Altenessen. Und es gab dann, früher gab es die Möglichkeit des Familiennachzugs. Und daran hat mein Vater Gebrauch gemacht, anders als seine anderen Arbeitskollegen, die mit ihm aus der Heimat, aus Palästina, nach Deutschland gekommen sind. Die haben ihre Familien in der Heimat gelassen. Mein Papa konnte ohne uns nicht. Und er hat dann meine Mama und mich nach Essen-Altenessen geholt. So, das heißt, ich bin also in Essen-Altenessen groß geworden und habe den katholischen Kindergarten besucht, also von der Pike auf quasi richtig deutsch und katholisch erzogen und zu Hause muslimisch erzogen worden, wobei die beiden Religionen ja gar nicht so viel Unterschiede haben. Und dann bin ich tatsächlich in die Grundschule in Essen-Altenessen gekommen und dann von dort aus auf die Hauptschule. Und der Grund war darin, dass der Grundschullehrer damals, mein Klassenlehrer, gesagt hat, dass ich nicht fähig wäre, aufs Gymnasium zu kommen. Ich sei zu still. Habe ich nicht verstanden, weil ich eigentlich ein sehr aufmüpfiges Kind bin. Aber gut, vielleicht war ich zu still in seinen Augen für den Unterricht. Und mein Vater kannte das deutsche Bildungssystem nicht. Das Problem haben wir ja heute immer noch, muss ich sagen, dass die Eltern... Meine Eltern damals, ganz früh noch und eine der ersten Generationen als Gastarbeiter, kannten das deutsche Bildungssystem nicht. So dass mein Vater gesagt hat, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, machte für ihn keinen Unterschied. Die Schule, auf die ich gehen sollte, war die Hauptschule und die war in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnung, wo wir gewohnt haben. So bin ich also auf die Hauptschule gegangen und mehrere Gespräche mit meinen Eltern, vorrangig mit meinem Vater, dass ich doch zwischendurch, also man konnte damals auch nach der 6. oder 7. in besonderen Bedingungen zu wechseln aufs Gymnasium, hat mein Vater nicht zugestimmt, weil er doch nicht für notwendig erhalten hat, sondern gesagt hat, wenn meine Tochter fertig ist mit der Schule, dann wird sie heiraten. Und das vielleicht macht sie eine Ausbildung. Ja, und also ich nehme ihm das nicht übel, das war das, was er wusste. Und als ich dann meinen Hauptschulabschluss gemacht habe und der so gut war und dass ich die Qualifikation fürs Gymnasium in der Tasche hatte, haben wir, und das war nicht nur ich, sondern auch unser ehemaliger Hausarzt, der hat gesagt, Tagrecht, ich muss unbedingt Ärztin werden. Und ich habe früher immer bei ihm gejobbt in den Ferien, weil ich Medizin, Biologie, Naturwissenschaften schon immer ganz toll fand und überlegt hatte, vielleicht Ärztin zu werden. Aber mein Wunsch als kleines Mädchen war, immer Tierärztin zu werden. Und ja, das passte nicht zu dem, was, wenn mein Vater mal gesagt hat, wir gehen irgendwann zurück in die Heimat. Und in der Heimat gibt es keine Haustiere so wie hier. Also es gibt Schafe und Ziegen und Esel. Und dann hat er gesagt, dafür brauchen wir keinen Tierarzt. Ne? Wir sind da nicht in Deutschland. Und ich habe dann...
Perspektivlos.
Genau, so perspektivlos würden wir heute sagen. Und ich habe dann gesagt, okay, den Naturwissenschaften bleibe ich aber trotzdem treu und habe dann nach dem Abitur Biologie, Mathe, Physik und Chemie studiert und den Schwerpunkt zum Vordiplom hin schon, also immer in der Hirnforschung gehabt. Das war so mein Favorit. Pflanzen und so kleine Tiere. Krabbeltiere sind schön, aber und Bäume sind auch schön. Aber das Gehirn war doch das Spannendste.
Das Gehirn war das Spannendste. Und ja, Biologie und Physik haben Sie gelehrt.
Mathe. Genau. Ich habe Biologie, Physik. Ich habe sogar dann noch an der Berufsschule, also am Albrecht-Dürer, wo ich angefangen habe, habe ich Biologie, Physik kombiniert, weil da ging es ja darum, AugenoptikerInnen zu unterrichten. Und da ist natürlich die Physik im Vorfeld. Ich bin da aber mit einem Projekt reingegangen. Also, da gab es ja die Möglichkeit, Projekt statt Stelle, ne? Diese Stellenumwandlung. Und da gab es an der, die Schule suchte damals eine Lehrkraft für die AugenoptikerInnen. Und zwar so, dass man ein bisschen mehr in die Praxis reinrutschte. Also welche Augenkrankheiten gibt es eigentlich? Was kann man tun? Außer der Brille und den Kontaktlinsen gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten. So dass dieses Projekt ausgeschrieben wurde und ich mich auf dieses Projekt beworben habe, aber noch nicht sicher war, ist die Schule das Richtige für dich? Also ich war ja lange Jahre in der Forschung, habe promoviert, wie Sie das eingangs gesagt haben, und habe dann angefangen meine Habilitation. Also das, was man so halt an der Uni macht, ne? Dann geht man in Richtung Habilitation. Die Aussicht für Frauen, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, mein Doktor ist jetzt schon 25 Jahre her, die Aussicht für Frauen in der Forschung und gerade in der Hirnforschung waren aussichtslos, auch Stellen. Okay. So, dass ich, und dann noch Mutter, ich war Mutter von zwei Kindern. Das war einfach, hat man nicht übereinander gebracht. Ne? Die Stellenaussichten waren sehr gering. Mein Prof hat das sehr, sehr bedauert, dass ich gehe, weil ich war eine der wenigen Frauen am Institut. Wir hatten viel Austausch, Studierende aus allen möglichen Herren Ländern. Und ich war halt die, die am Institut auch tatsächlich ihn in der Lehre immer wieder vertreten hat. Also ich habe unglaublich viel Lehre gemacht an der Uni. Ja, was dann dazu auch geführt hat, dass ich Lehrerin geworden bin, weil ich gedacht habe, das ist auch ein Schwerpunkt meiner Aufgabe scheinbar in diesem Leben, dass ich Informationen so weitergeben kann, dass die Menschen und die jungen Menschen zufrieden sind und dankbar dafür. Und das war dann mit so einem Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, die Aussicht an der Uni ist nicht so gut, auch nach der Habilitation nicht, eine feste Stelle zu bekommen. Mein Mann hatte damals als Ingenieur keine Stelle, also irgendjemand musste für Geld sorgen. Sind nicht so gut, dann versuch mal den Weg in Richtung Schule. Und als ich eingestiegen bin, 2001, war die Suche nach Lehrkräften immens. Also sind ganz, ganz viele Seiteneinsteiger. Ich war dann ja auch Seiteneinsteigerin in diesen Job reingerutscht und ich war ein Jahr lang, von 2001 bis 2002, tatsächlich mit einem Fuß an der Uni und mit einem Fuß an der Schule, halbe. Bin dann schon nach Duisburg gezogen, weil für uns in der Partnerschaft oder in meiner Ehe klar war, einer fährt, der andere ist vor Ort für die Kinder da. Ne? Und mein Mann hatte dann auch eine Stelle an der Berufsschule bekommen in Duisburg, sodass wir vor Ort waren in Duisburg und ich dann immer nach Düsseldorf oder Bochum gezielt bin. Ja, und dann das eine Jahr war so positiv an der Schule. Also der Schulleiter war sehr positiv, dass er mich nicht gehen lassen wollte. Und der hat dann gesagt, dann machen Sie jetzt nochmal das Referendariat. Und dann habe ich das Referendariat drauf gesattelt als Seiteneinsteigerin in einem Jahr, um es ganz schnell fertig zu machen. Und habe da Biologie und Physik dann eben als die beiden Hauptthemen, die Schwerpunkte genommen.
Ja. Und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen vorab informiert und ich weiß, dass Sie wohl bei den Studenten auch schon damals auch dieses Feedback bekommen haben, diese Bestärkung eigentlich, dass Sie richtig sind in der Lehre. Und dann kriegen Sie das auch nochmal von einem Schulleiter wieder gespiegelt. Und ja, ich denke, was macht das in dem Moment mit einem? Ist man sich dann sicher, ja, Lehrer ist es? Oder wie hat sich die Zeit angefühlt?
Lehrer war es tatsächlich für die 14 Jahre und die Zeit vorher an der Uni, wie gesagt, die Lehre. Ich wollte aber nicht mehr irgendwie die Karriereleiter hoch. Das hat sich jetzt eher so ergeben nebenbei, sondern mehr in der Gestaltung von Schule. Und als ich nach Düsseldorf kam und da in der Schule war, da war ich ja noch ganz frisch. Da habe ich so 3 Jahre, 4 Jahre. Und dann habe ich da schon angefangen, oder der Seminarleiter ist damals auf mich aufmerksam geworden, weil ich sehr interessiert war an dem Thema Burnout. Mein Mann hat ja auch Referendariat gemacht, er hat das normale Referendariat nach seinem Ingenieurstudium draufgesattelt, hatte Hörstürze während des Unterrichts und auch ein Burnout. Und so als ich das erste Mal in so einem Lehrerzimmer war und diese Zeitschriften gesehen habe und da stand immer drin, wenn sie krank sind, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie einen Hörsturz haben, wenn sie das Thema Burnout, kommen sie zu uns in die Klinik. Ich denke, das kann auch nicht wahr sein. Also die Welt redet davon, dass LehrerInnen so viel Zeit haben, um nichts zu tun. Das ist der coolste Job mit viel Geld und viel Ferien. Der gesellschaftliche Blick und das, was ich da tatsächlich in meinem Lehrerzimmer an Zeitschriften gesehen habe und an Aufrufen und was ich da mit meinem Mann erlebt habe in diesem Referendariat, hat dazu geführt, dass ich komme ja, wie gesagt, auch aus der Medizin. Ich habe in der medizinischen Fakultät promoviert, habe in der Psychologie meine Vorlesungen gehabt und auch in der Medizin, sodass ich einen sehr engen Bezug zur Psychologie und Medizin hatte und Biologie. Ich meine, bei Hirnforschung, die hält ja nicht irgendwo an, sondern ist ja über die vielen Fachgebiete hinaus auch miteinander verknüpft. So dass ich gedacht habe, okay, dann kümmerst du dich mal um das Thema Lehrergesundheit. Und da bin ich tatsächlich mit diesem Seminarleiter, der damals auf mich aufmerksam geworden ist, dass ich mich da echt reingefuchst habe in das Thema und dann als Fortbildnerin und Moderatorin auch für die Bezirksregierung Düsseldorf in dem Thema unterwegs war, bundesweit. Also ich habe überall Vorträge gebucht bekommen und da war das so, dass ich dann auch immer einen Tag in der Schule freigestellt worden bin und die Themen da bearbeitet habe. Und das sind so, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich angefangen habe.
Ja,
ich diese Kurve gemacht habe.
Aber es entwickelt sich gerade in eine sehr spannende Richtung, denn dieses Thema der Lehrergesundheit ist ja, also es war ja damals schon ein Thema. Und wenn wir heute mal gucken, ich habe mich eben nochmal schlau gemacht, da kam ja vor 2 Wochen die Studie der Robert-Bosch-Stiftung raus, wo 25% der Lehrkräfte angeben, sie würden den Beruf wechseln, wenn sie könnten.
Ja.
Das passt sehr, sehr gut, denn das, was ich täglich erlebe im Lehrerzimmer, ist eben auch dieser Negativblick, diese Hilflosigkeit, Überforderung aufgrund diverser Faktoren. Jetzt sind Sie ja an einer anderen Stelle tätig, haben aber einen anderen Blick auf die Bildung, auch bei Ihnen in der Region. Wie würden Sie das schildern und vor allen Dingen natürlich, vielleicht geben Sie einen kurzen Einblick in Ihre Tätigkeit, die da bundesweit dann in Fortbildung und so gemündet ist.
Also ich habe das Thema Lehrergesundheit, Burnout hat mich wirklich, weil ich auch betroffen war mit meinem Mann und das überhaupt nicht verstanden habe am Anfang, was hat eigentlich oder was trägt dazu bei, dass ein Lehrer, eine Lehrerin ja in den Abgrund quasi getrieben wird oder getrieben werden. Und es hat mich so bewegt, dass ich den Alltag mir viel genauer angeguckt habe und mir überlegt habe, was braucht es eigentlich an der Schule, damit es nicht passiert? Und ich meine, okay, wir sind jetzt alle individuell, jeder nimmt den Stressfaktor unterschiedlich wahr und geht damit auch unterschiedlich um. Nichtsdestotrotz muss dieses System irgendwie anders funktionieren. Und das, was ich eingangs meinte, ich bin jetzt da, wo ich bin, nicht weil ich karrieremäßig unterwegs war, sondern eher, weil ich gestaltungsmäßig unterwegs sein wollte. Und als ich in Düsseldorf an der Schule war, wollte der Schulleiter mich nicht gehen lassen, aber ich hatte das Angebot für Duisburg, für das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg bekommen. Der Schulleiter dort hatte mich in einem dieser Vorträge gehört zum Thema Burnout und hat gesagt, ich will den Biologie-Abiturbildungsgang aufbauen und Biochemie, haben Sie nicht Lust, zu mir an die Schule zu kommen? Und das ist ja eh mein Schwerpunkt dann Bio. Und da habe ich gesagt, na klar, das mache ich sehr gerne und habe mich dann quasi versetzen lassen an die andere Schule, wobei ich bin nicht verbeamtet gewesen. Und habe dort in der Schule dann den Alltag so richtig mitbekommen. War dann ja auch mit der vollen Stelle dort. Ich habe ja gedacht, die Uni dann nach einem Jahr abgesagt und war dann mit einer vollen Stelle an der Schule. Und da erlebt man, wie Lehrkräfte wirklich im Hamsterrad rotieren. Also wir kommen ja, ich habe mich da ja auch gesehen, ne? Wir kommen nicht dazu, durchzuatmen, Ruhe zu haben, Pausen zu haben, wirklich abzuschalten. Und das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass viele der Lehrkräfte eben diese 25%, ich habe die Studie bei mir schon runtergeladen, aber ich habe sie noch nicht gelesen, dass diese 25% tatsächlich erschöpft sind. Und das liegt meistens daran, dass unser System einfach so krank ist. Das sage ich jetzt einfach. Und das überträgt sich auf unser System oder auf uns als Menschen, als das System Mensch. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten ist einfach nicht geschafft, mit den Herausforderungen, die wir vor uns haben, tagtäglich, die Schule auch anders aufzustellen, sondern ich nehme unsere Schule immer da wahr als so einen großen Flickenteppich. Ständig stopfen wir irgendeine Ecke. Also wir nehmen uns das nicht komplett vor und sagen, okay, der Teppich hat jetzt so viele Löcher, weg damit, neu, wirklich neu. Und damit tun wir uns unglaublich schwer. Damit tut sich das deutsche Schulsystem, ich sage mal die deutsche Gesellschaft auch sehr schwer. Das merken wir ja auch in der Politik und diesem ganzen Chaos, das ist gerade für mich Chaos, was hier herrscht. Dass wir uns unglaublich schwer damit zu tun, wirklich Herausforderungen, die Stirn zu bieten und zu sagen, wir sind jetzt so mutig und setzen die Dinge jetzt mal anders um. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also da wollte ich gerne dran arbeiten. Und die Möglichkeiten hat man mir dann nicht an der Schule gegeben, sodass ich dann gesagt habe, okay, dann musst du den Job irgendwie wechseln, um vielleicht noch mal kreativer zu sein und anders gestalten zu können. Und so hat mich das in unterschiedliche Etappen gebracht, sodass ich gesagt habe, für das Thema Integration könnte man das und das und das und das machen. Die Schulleitung wollte da nicht mitgehen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mich mal um, was ich so noch alles machen kann. Habe mich auf die Stelle aufmerksam gemacht, sodass ich in Krefeld in den 8 Jahren, in denen ich da war, das Thema Integration komplett auf den Kopf gestellt habe. Da habe ich gesagt, wir müssen die Strukturen ändern, das muss anders gemacht werden. Wir müssen zum Beispiel in Stadtverwaltung Menschen mit internationaler Familiengeschichte einstellen, Menschen, die Menschen ansprechen können. Wir brauchen ja auch Lehrkräfte mit internationaler Familiengeschichte. Wir brauchen Vorbilder an den Schulen, in den Ämtern, überall, damit Jugendliche auch ohne internationaler Familiengeschichte erleben und sehen, dass auch ein Mensch mit Hauptschulabschluss, so wie ich, auch ein Doktor werden kann. Oder ich hätte ja auch eine Professorin werden können. Jetzt bin ich Beigeordnete. Ne? Also es ist ja schon der Karriereleiter ganz weit oben, geht ja kaum mal höher. Aber das fehlt einfach in unserem System. Und die Jugendlichen, Kinder und Jugendliche versuchen sich an irgendetwas zu klammern. Und dann haben wir Lehrkräfte, die damit überfordert sind. Ich habe auch viel in der Lehrerbildung gemacht mit Duisburg-Essen und mit der Uni Bochum. Aber auch das ist alles schwierig.
Ja, ja. Also meine persönliche Erfahrung ist es tatsächlich, dass ich, andere, die schon länger mal zugehört haben in meinem Podcast, wissen, dass ich 2017, 18 auf jeden Fall den Gedanken hatte, vielleicht auch etwas anderes zu machen. Und ja, ich glaube, die Mischung, um gesund zu bleiben, ist so ein Stück weit auch dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass ich alleinig dastehend eigentlich das System eigentlich gar nicht ändern kann. So, das heißt, das, was ja für mich im Prinzip jetzt den Umschwung gebracht hat, war das Einzige, was du ändern kannst, bist du selbst und dein Umgang damit. Und für mich, nur für mich kann ich da sprechen, war ich damit ganz erfolgreich, weil ich den Fokus auf andere Dinge gelegt habe, vielmehr auf das Menschliche, den menschlichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen und mich sehr in Gelassenheit irgendwie geübt habe. Jetzt ist das aber ein schwacher Trost natürlich für die Zuhörer, die das jetzt hören. Aber gibt es denn Tipps Ihrerseits, wo Sie sagen, auch mit der damaligen Erfahrung in den Lehrerzimmern, das können Lehrkräfte tun, um sich selbst zu schützen, um gesund zu bleiben?
Ja, da gibt es Tipps. Also den allerersten, dafür bin ich manchmal so ganz böse angeguckt worden. Also ich finde, auch Lehrkräfte sollten eine 39-Stunden-Woche, 40-Stunden-Woche, 41, je nachdem, welchen Status man gerade hat, tatsächlich auch in der Schule verbringen. Weil ich glaube, dass man dann auch Arbeiten abschließen kann. Also wenn ich weiß, ich arbeite 40 Stunden, so wie ich arbeite jetzt nicht 40 Stunden in der Führungsposition, ist man, glaube ich, 80 Stunden in der Woche unterwegs. Aber wenn ich 40 Stunden habe und ich habe meinen Arbeitsplatz in der Schule und ich weiß, ich kann da meine Klausuren korrigieren, ich kann meinen Unterricht vor- und nachbereiten, ich kann wie in der Berufsschule das eben mit Unternehmen telefonieren, mit dem Handwerker, der Schüler XY kommt nicht, Entschuldigung, all das, was dazugehört zu dem Job neben dem Unterrichten, finde ich, sollte die Lehrkraft in der Schule sein. So, das ist so das Erste, um Abstand zu gewinnen. Also wir gewinnen ja keinen Abstand. Ne? Die meisten Lehrkräfte, selbst wenn sie eine Wohnung haben, ist dann irgendwie der Arbeitsplatz da. Man sieht die Bücher, man sieht die Klausuren auf dem Tisch. Das sind alles Sachen, die dürfen zu Hause nicht passieren. Also wenn ich runterkommen will vom Job, dann setze ich mich ins Wohnzimmer und dann sehe ich nur den Fernseher und vielleicht mein Bücherregal und das Glas Wein. Aber ich sehe dann keine Klausuren. Weil wenn ich die Klausuren sehe, habe ich ständig den Stimulus im Gehirn, da kommen wir wieder auf die Hirnforschung, den Stimulus, da ist noch was, was du bearbeiten musst. Das tut uns nicht gut. Und das ist so ein Punkt, entweder es gelingt mir tatsächlich privat, das sehr gut zu trennen, was ich bei den meisten eben nicht sehe, weil immer der Hintergedanke ist, ich muss noch Klausuren korrigieren. Oder wir schaffen es tatsächlich in diesem System, auch diese 40 Stunden an der Schule zu verbringen. Jeder bekommt seinen Arbeitsplatz und bearbeitet das, was er bearbeiten kann, auch an der Schule. Und das wäre für mich so der erste Faktor. Der zweite Faktor ist die klare Trennung, auch wenn ich zu Hause arbeiten muss, zu trennen Schule und Privates und mir einen Zeitplan zu machen. Also heute mache ich nur bis 16 Uhr und dann geht der Deckel zu und damit ist erstmal Schule beendet. Das schaffen die meisten Lehrkräfte leider nicht. Nur wenn man Umfragen sich anschaut, das gelingt nicht immer. Und das Dritte ist tatsächlich, sich auch was so, ja, so ein Hobby. So, ja, sich ein Hobby leisten zu können oder auch nicht leisten zu können. Professor Scharschmidt hat immer gesagt, es gibt nichts Günstigeres, als sich neben das Bett Turnschuhe hinzustellen und die Turnschuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Ob man jetzt joggt oder spazieren geht, regelmäßig, ne, also etwas macht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um runterzukommen, auch von dem ganzen Stress, weil man dann ja, wenn man gerade Sport macht oder sich handwerklich betätigt, bastelt, was weiß ich, töpfert, keine Ahnung, jeder hat ja seine eigenen Hobbys, sich wirklich diese Zeit nimmt, dann kommt man runter, weil man sich mit anderen Gedanken befasst. Und das sind so ein paar Faktoren, die dazu führen, dass Lehrkräfte dann in der Lage sind, mit den Herausforderungen auch tatsächlich umzugehen. Das ist so, was man selber machen kann.
Ja.
Was ich glaube von dem System ist nochmal so, also wir haben, das habe ich in der Lehrerausbildung immer erlebt, auch an der Uni, wenn ich dann die Studierenden hatte, die ja auch gar nicht auf unseren oder die Referendarinnen und Referendare, die dann bei mir im Unterricht waren, überhaupt keine, die werden nicht konfrontiert mit den Herausforderungen, die, vor denen wir stehen als Lehrkraft. Also wenn ich jetzt nachdenke, man ist Lehrkraft in Marxloh, da habe ich keine Klasse wie im, ich weiß nicht, irgendwo in Süddeutschland, wo ich nur 25 Schülerinnen und Schüler habe, kaum jemand mit internationaler Familiengeschichte und ich bin in Marxloh, dann habe ich 35 Kinder in der Klasse sitzen und von denen sind vielleicht 2 deutsche Kinder. Also ich meine jetzt nicht den Ausweis, sondern tatsächlich deutsche Kinder, wie man das so schön sagt, Bio-Deutsche. Alles andere ist bunt. Südosteuropa, Türkei, Arabisch, dann haben wir Kriegskinder aus allen möglichen, Afghanistan und. Das ist ja eine bunte Mischung. Da mal herauszufinden, wer alles in meinem Klassenverband da sitzt, das ist ja eine unglaubliche Herausforderung auch für die Lehrkraft. Und da werden die Lehrerinnen und Lehrer nicht vorbereitet, überhaupt nicht. Und das ist ja ein Teil von dem, was wir in dem System vorfinden. Wir haben ja alles, wir haben ja die Armutsprävention, wir haben Kinder aus zerstörten Familienverhältnissen und. Also das ist ja so eine bunte Mischung, so ein Potpourri. Und ich erinnere mich, mache dann auch die Schleife zu, als ich in Krefeld war und da als Integrationsbeauftragte gearbeitet habe und ganz viele syrische Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind, hatte ich einen Psychologen bei mir. Ich habe ganz viel unterstützt, die Kolleginnen mit Aufnahme der Kinder für die Schulen. Und er erzählte mir, er war Psychologe an einer syrischen Schule in Damaskus. Und dann hat er gesagt, wie ist denn das hier an der Schule? Bin ich denn hier vielleicht auch im Job an der Schule als Psychologe? Da habe ich ihn angeguckt und er sagt, ja, sag ich, nee, haben wir hier gar nicht. Ne? Also wenn, dann haben die Schulen mal Sozialarbeitende. Wie? Gibt keine Psychologen an den Schulen? Da habe ich gesagt, nee. Und da ist es tatsächlich verbindlich, jede Schule hat ihren Schulpsychologen an der Schule. Und wenn ich dann nur so denke, naja, Deutschland sagt immer, wir sind so weit, in vielen Dingen hinken wir echt hinterher.
Das war meine Pause. So erlebe ich das aber auch. Also ich habe da sehr, sehr interessiert zugehört, weil es ist genau der Punkt. Wir haben 2 Schulsozialarbeiter bei uns und wenn wir jemanden haben mit psychischen Problemen und die gibt es ja tatsächlich auch gemessenermaßen mehr, ne? Die Robert-Bosch-Stiftung hatte bei der Befragung eben auch rausgefunden, dass diese Trübsinn und Zuversicht verlieren, dass das immer größer wird, bis hin zu suizidalen Gedanken und so weiter. Und ich erlebe es dann, dass wir halt die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir an die Schulsozialarbeit verweisen, weil die notwendigen Kontakte dazu haben. Ne? So, wenn wir jetzt einen Psychologen hätten, dann wäre das, ich würde fast sagen, der würde wahrscheinlich überrannt derzeit mit Dingen, die er tun müsste. Ne? Also, ja. Und das ist ja im Prinzip auch das Besorgniserregende, weil wenn ich mir jetzt insbesondere eben diese Umfrage anschaue, dann ist es eben so, dass wir das Gegenteil von Potenzialentfaltung eigentlich erleben. Es ist eher so, dass die Antriebslosigkeit und auch das Zuversicht verlieren, das Überfordertsein der Lehrkräfte ja dazu führt, dass wir nicht mehr die Vorbilder, die begeisterten Vorbilder vor uns stehen haben im Unterricht für unsere Kinder und Jugendlichen, die sie aber sein sollten, was unsere Kinder ja eigentlich verdient hätten. Ja, dass da jemand steht, der lächelt, der gut drauf ist, der Begeisterung versprüht und es geht ihnen aber abhanden. Und in erster Linie können einem dann neben den Lehrern ja auch immer unsere Kinder und Jugendlichen leid tun. Ne?
Genau, das ist es. Also wir können sie überhaupt nicht auffangen. Also wenn ganz aktuell ja nicht, weil wenn man jetzt so sieht, die politische Situation auf der Welt und wir haben viele Kinder syrischer Herkunft und also palästinensischer Herkunft letztendlich. Und die erleben den Gaza-Krieg zu Hause bei den Eltern, zu Hause die arabischen Nachrichten, zu Hause, weil Familie in Gaza ist, weil Familie in Westjordanland ist. Und dann kommen die in die Schule und haben diese Emotionen dabei. Die habe ich ja auch. Ich bin ja auch gebürtige Palästinenserin, meine Familie lebt in Palästina. Ich bekomme das alles mit. Ich kann damit umgehen, weil ich gelernt habe, Resilienz, ne? Weil ich weiß, wie ich mit mir, was ich zu tun habe. Wenn ich keinen mehr sehen will, dann mache ich die Tür zu oder mache die Musik an. Das kann ein Kind an der Schule nicht machen. Und das heißt, da ist niemand, der dieses Kind auffangen kann. Das sind ja Emotionen, die mit denen, das sind psychische Belastungen. Die sehen, ich weiß nicht, was für Bilder. Und die sind in den sozialen Medien ja unterwegs, alle Kinder mittlerweile. Und die sehen Bilder, die sie tagtäglich auf sie einprasseln und mit denen können sie nicht umgehen, weil keiner da ist in der Schule, der sagt, einmal in der Woche, wir haben heute eine Stunde oder zwei, wo ihr mal erzählen könnt, was euch so bewegt. Und wir haben auch keine Person für die Lehrkraft, die dann sagt, boah, ich habe in der Klasse gerade so und so viele Kinder, die das und das und das erlebt haben, wie gehe ich damit um, was kann ich für mich Gutes tun? Das finde ich unglaublich schwierig, da tatsächlich auch mit umzugehen.
Was würden Sie denn sagen? Ich denke dann immer dran aus der Lehrersicht, ich habe ja immer auch schon im Referendariat beigebracht bekommen, Lehrplan, ja, dass du das Jahr, wir haben Zentralprüfungen und so weiter, aber dass du das Jahr auch hinkriegst, dass das der Lehrplan bis zum Ende, die didaktische Planung und so weiter durchgeht. Aber ich hatte immer das Gefühl, für diejenigen, die Lehrkraft geworden sind, weil sie etwas für die jungen Menschen tun wollten, dann aber merken, sie sind getrieben vom System, vom Lehrplan und dabei bleiben die jungen Menschen auf der Strecke. Da bist du ja ständig im Konflikt mit dir selbst, weil du ja deinem eigenen Anspruch gar nicht gerecht werden wirst. Und ist es jetzt so, dass Sie vielleicht empfehlen würden, erstmal zu sagen, okay, diese Zeit, Professor Dr. Hurlmann hat ja von der Generation Dauerkrise gesprochen und gefühlt ist es auch so in den Klassenzimmern, dass es derzeit wirklich nochmal viel wichtiger ist, einfach reinzugehen, zu fragen, wie geht's euch? Lasst uns reden, lasst uns in den Austausch gehen und mal die didaktische Jahresplanung hinten anzuschieben?
Also das war für mich, das ist so der Punkt, glaube ich, warum ich auch die Schüler für diesen Preis nominiert haben, wovon ich ja nichts wusste. Und es musste ja von den Schülern ausgehen. Also ich bin nie in den Klassenraum reingegangen. Also erstmal war ich nie zu spät. Ich war immer vor den Schülern da. Also ich habe nie das Klassenbuch aufgemacht während des Unterrichts oder zu Beginn des Unterrichts, sondern ich kenne meine Schülerinnen und Schüler und ich weiß, wer da war und wer nicht da war. Das heißt, ich habe am Ende des Unterrichts die Klassenbucheinträge gemacht. Klassenbucheinträge heißt für mich, wer da war und wer nicht da war. Und dann habe ich ein anderes Klassenbuch gehabt, mein privates, wo dann andere Dinge zu den Schülerinnen und Schülern standen. Und ich habe jede Stunde immer begonnen mit, Wie geht es euch? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gestern getan? Und dann gibt es Schüler, die reden immer. Und dann gibt es Schüler, die sind ganz still. Und diese Schüler muss man versuchen, auch einzufangen. Indem man Themen platziert, indem man mal rumhorcht. Vielleicht weiß jemand anders, was da gerade passiert ist oder ne, was dieser Schüler, diese Schülerin gemacht hat. Das Wichtigste im Lehrerjob und auch in anderen Jobs, wenn man hat, hat ja auch eine Führungskraft, wenn man da als Lehrer da steht. Und vor allem, wenn man eine Klassenleitung hat, dann ist man Führungskraft. Dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das heißt, meine ersten Stunden in der Schule und mit einer neuen Klasse habe ich immer damit verbracht, die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen. Und die beste Methode war für mich immer Stuhlkreis. Und jeder bringt, ich meine, in einer Berufsschule, ne, wir haben da ja etwas ältere Schülerinnen und Schüler, muss man gucken, wie man das in Grundschulen oder in anderen Schulsystemen anders macht. Aber in der Berufsschule habe ich gesagt, so jeder setzt sich in den Stuhlkreis und bringt seinen Schlüsselbund mit. Und anhand des Schlüsselbunds kann man schon erkennen, aus welcher Familienkonstellation die Kinder kommen, die Jugendlichen. Ne? Also es gibt Kinder, die wollen gar keinen Schlüssel mit. Also ich habe Jugendliche da sitzen gehabt, die haben keinen Schlüssel. Warum hast denn du keinen Schlüssel? Ja, ich habe keine Geschwister, also ich muss das Zimmer nicht abschließen. Und meine Mama oder mein Papa sind zu Hause. Das heißt, das ist eine Konstellation, da ist vielleicht ein bisschen mehr Ruhe drin. Weil auch jede Familie hat ja auch Stress. Aber wenn ich einen Schüler dabei sitzen hatte, der einen Schlüssel hatte, ich wohne alleine. Ja, das war für mich dann schon mal ein Signal, hingucken. Dann Schüler, ich habe drei Geschwister, ich muss mein Zimmer immer abschließen. Okay, wer kennt ne, andere Herausforderungen auch im Alltag? Das heißt, ich lerne in so einem ganz, ganz kleinen Spiel schon die Grundvoraussetzung meiner Schülerinnen und Schüler kennen. Und Beziehungsarbeit, und das ist auch das Gehirn, also zurück auf die Hirnforschung, ich kann einen Menschen nur erreichen, wenn ich eine Beziehung zu ihm aufbaue. Nur dann. Ich kann machen, was ich will, wenn ich keine Beziehung zu diesem Menschen habe. Da kann ich 15 Mal die Photosynthese oder 150 Mal die Photosynthese erklären. Das kommt da nicht an. Und meine Schülerinnen und Schüler, ich habe ja, wie gesagt, 10 Jahre lang Abiturbildungsgänge gehabt. Ich hatte nur 2 Schülerinnen, die das Abitur nicht bestanden haben. Das kann man mal hochzählen, die habe ich nie gemacht, aber ich habe viele Klassen zum Abi gemacht. Und 2, das waren deutsche Mädchen, die es nicht geschafft haben, das Abitur, rein aus Faulheit jetzt, ne? Also tatsächlich nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie einfach keinen Bock hatten, haben das Abitur nicht geschafft. Und ich glaube, dass das wirklich kostet viel Kraft und viel Arbeit. Aber dann wird sich die Runde ja schließen, warum mache ich diesen Job? Also für mich war der Lehrplan neben. Ich weiß, wir mussten mich vorbereiten um bestimmte genetische Sachen und die Photosynthese und ich weiß nicht was. Aber ich habe sie erreicht mit ganz einfachen Methoden. Und ich habe ganz viel im Außen gemacht. Und ich bin mit den Schülern rausgegangen, weil ich nicht wollte, dass sie dieses Gefühl haben, diese Naturwissenschaften, das ist das Schlimmste auf der Welt. Was soll ich in Bio mit Photosynthese? Raus in den Wald, Experimente machen. Und ich habe in der Dépendance unterrichtet. Ich bin dann mit dem Fahrrad immer hier in Duisburg zur Schule gefahren. Meine Gepäckträger und Gepäcktaschen waren immer voll mit irgendwelchen Experimentierkram, DNA begreifbar zu machen. Das ist so weit weg von den Schülern. Also wirklich mit Lakritzschnecken und mit, weiß ich nicht, Experimente, die ich gemacht habe. Also irre, wirklich irre. Ne? Zum Schlachthof morgens um 5 Uhr zu gehen, Augen zu besorgen, Gehirne zu besorgen, Nieren. Mir zu, was sagen Sie immer? Und genau, sowas habe ich alles gemacht. Und es ist dann für die Schülerinnen und Schüler einfach spannend, ne, so ein Auge zu sehen oder welche Masse hat so ein Gehirn, wie ist das eigentlich aufgebaut? Ja, dann erreicht man sie auch viel besser. Kann das auch an der Tafel alles machen, klar. Ich weiß noch, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, 2014, da war so die erste Zeit Facebook und Internet und WhatsApp, dass ich viel Ärger mit meiner Schulleitung bekommen habe, also die nach meinem Schulleiter gekommen ist, der mich eingestellt hat an der Schule, warum ich denn mit den Schülerinnen und Schülern in diesen Social Medien unterwegs war. Und da habe ich gesagt, weil das so ist, ich erreiche sie nur da. Ich erreiche sie nicht, indem ich sie im Unterricht sage, mach mal Hausaufgabe so oder so. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe auf Facebook in den Gruppen oder auch mal auf meiner Plattform interessante Artikel. Also ich bin ne, Mitglied in Spektrum und so weiter, dass ich interessante Artikel gepostet habe und die Schüler dann, während sie im Bus saßen oder so, gelesen haben und die Artikel kommentiert haben. Also da war viel Aktivität. Die haben meine, Entschuldigung, noch einen Satz.
Ja.
Meine, also meine Bilder, meine Tafelbilder fotografiert und haben die dann hochgeladen ins Netz und haben dann darüber diskutiert. Und ich habe die reden lassen, also reden lassen in Anführungszeichen. Wenn ich gemerkt habe, dass irgendetwas Falsches war am Inhalt, dann bin ich erst eingegriffen. Aber ich war dabei. Also ich war dabei, wenn sie die Inhalte aus dem Unterricht quasi nochmal wiederholt haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den viele Lehrer nicht machen. Weil es zurzeit intensiv ist. Keine Ahnung. Ja.
Mhm. Also das ist ja erstmal, finde ich, unglaublich, welches Engagement Sie da zeigen. Und wie das bei vielen, die ich im Podcast schon hatte, auch der Fall ist, wäre ich gerne bei Ihnen mal Schüler gewesen. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Vielleicht wäre dann meine Begeisterung für Biologie noch ein bisschen mehr entfacht worden. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ich denke, dass es sich wieder einmal zeigt, dass ich immer wieder das Gefühl habe, so die Erwartungshaltung ist häufig, gerade bei den jungen Erwachsenen, die wir am Berufskolleg haben, gar nicht so hoch, weil sie Schule kennen, weil sie wissen, sie ist relativ begeisterungsfrei, sage ich jetzt mal, zumindest in vielerlei Hinsicht. Dann kommt jemand wie Sie, der einfach ganz andere Dinge macht, die keiner erwartet, die dafür brennt, was sie dort, was sie dort zeigt, also im Prinzip die Begeisterung, diesen Funken übertragen kann oder zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ich erreiche ja nie alle Schüler, aber sie haben es dann im Prinzip geschafft, Schülerinnen und Schüler für Biologie zu begeistern. Ich weiß auch, dass daraufhin einige studiert haben, Biologie und selbst Lehrkraft wurden und ja, von daher im Namen des ganzen Schulsystems sage ich jetzt mal herzlichen Dank. Sie sorgen für Lehrernachwuchs.
Gerne, ja.
Ja, und das ist natürlich...
Da ist zum Beispiel eine Schülerin, die jetzt tatsächlich Religion und Philosophie studiert hat. Ich erinnere mich noch an die erste Stunde mit ihr. Die kam aus der Schule selber, die hat dann ihre FOR-Qualifikation gemacht. Ein junges Mädchen, auch mit internationaler Familiengeschichte. Und die kam in den Unterricht mit einer Bleppe, wo ich gedacht habe, oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und die hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich hasse Bio und ich hasse die Lehrer, die Bio unterrichten. Da habe ich gesagt, alles klar, habe ich verstanden. Und diese Schülerin hat wirklich hart gearbeitet, aber ich habe auch hart gearbeitet mit ihr, also weil ich musste mir ja viel anhören und habe immer gelächelt, habe sie immer mitgenommen, war immer bei ihr. Ich wusste, woher das kam, diese Haltung, die sie hatte. Und sie hat Bio mit einer 3+ im Abitur geschafft und ist jetzt echt Lehrerin in Wuppertal. Und das bin total angetan. Also ich habe echt wirklich super mich gefreut für sie. Und wenn man dann so diese Biografie, ne, sie sagt dann ja heute auch noch, du warst für mich die Inspiration, diesen Job zu machen. Also du hast nicht aufgegeben, du hast uns alle mitgenommen, du hast nie jemanden aufgegeben. Und wenn ich 15 Mal mich hingesetzt habe und die Photosynthese erklärt habe und man hat es nicht verstanden, dann habe ich gesagt, irgendeiner von euch muss das jetzt übernehmen. Und dann gibt es ja auch so eine Schülersprache, ne? Schüler verstehen sich untereinander nochmal ganz anders. Oder ich habe dem Schüler X gebeten, das nochmal in der türkischen Sprache oder in der arabischen Sprache oder was auch immer, das zu erklären. Ne? Vielleicht erreicht er oder sie dann den Schüler anders. Und das ist das, glaube ich, was wir uns immer wieder wo wir uns immer nochmal zurückberufen müssen. Warum machen wir diesen Job? Und was soll eigentlich das Ziel sein am Ende? Und ich glaube, wenn wir darüber viel mehr nachdenken würden, wäre dieser Enthusiasmus unter den Lehrkräften vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also mein Mann hat mich auch nie verstanden. Er hat immer gesagt, ich habe nie Urlaub gehabt, außer in den Sommerferien, mal so 3 Wochen. Ich habe echt viel für die Schule gemacht, viel Klausuren korrigiert, die waren immer pünktlich zurück und das ist so für mich so wichtig, die Schüler zu erreichen, indem ich eine Beziehung zu ihnen aufbaue.
Und rückblickend war es dann schon so, weil Sie sagten ja eingangs, man braucht dieses Abschalten vielleicht um 16 Uhr. Sagen Sie, wenn Sie das länger so gemacht hätten, hätte es Ihnen da noch gut getan oder wie ging es Ihnen selbst in der Zeit? Hat man da so rückblickend noch ein Gefühl für?
Ja, also bei mir war ja nicht um 16 Uhr Feierabend, sondern ich bin dann um 16 Uhr von der Schule nach Hause gekommen. Berufskolleg dauert ja immer länger, dann 15, 15, 30, je nachdem, wann Unterrichtsschluss ist. Aber ich bin dann nach Hause gekommen und hatte da erstmal meine Kinder. Das heißt, ich war raus aus dem Rhythmus Schule, musste mich erstmal um meine Kinder kümmern. Bis die dann im Bett waren, war es irgendwie 9. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann nehme ich mir jetzt nochmal eine Stunde oder zwei, je nachdem, wenn das anstand, für die Schule. Also ich habe mich schon, und das ist das, was ich, glaube ich, sehr gut kann, toll, 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 man klopft mir immer gerne auf Bolz, was ich sehr gut kann, tatsächlich auch abzuschalten und runterzukommen. Ja, und das ist so eine Sache, da muss jeder gucken, wie gelingt es einem am besten. Also ich kann 30 Klausuren, einen Stapel von 30 Klausuren vor mir haben, dann kann man mich mal rausnehmen für 2 Stunden und wenn ich mich wieder hinsetze, weiß ich, wo ich aufgehört habe und wo ich weitermachen muss. Das liegt daran, dass man einfach lernt, so Dinge umzusetzen, ob es jetzt irgendwie so eine Meditation ist oder ob es Yoga ist oder ob es eine Runde um den Block ist oder Zeitung nehmen, Garten, ich spreche gerne mit meinen Blumen. Das sind so Sachen, die man macht, um ja runterzukommen und gleichzeitig wieder Kraft zu sammeln für den nächsten.
Also dieses Bewusstsein zu haben, was tut mir gut, was ist im Prinzip so die Gegenseite zu meinem Alltag in der Schule, was ich jetzt machen kann, alleine sein, Natur genießen, rausgehen, joggen, Sport, was auch immer. Also dass man das herausfindet. Und Sie können mich aber auch gern eines Besseren belehren. Ich höre da bei Ihnen immer raus, dass es halt eben auch das Feedback der Schülerinnen und Schüler ist, dass Ihnen die Kraft und die Energie gegeben hat und Ihnen irgendwo auch unterbewusst immer das Zeichen gegeben hat, ich bin hier richtig, ich glaube, das ist so meins. Ne? Und ich erkenne das immer wieder in den Gesprächen, auch der vergangenen Folgen, dass eigentlich zwei Dinge stechen immer wieder heraus. Und das haben Sie so schön gesagt, wer Menschen erreichen will, kann nur über die Beziehung kommen. Und dieses aufrichtige Interesse, begeistern, mir fällt da immer von Gerald Hüther ein, entwickeln Sie die Haltung eines oder einer Liebenden, so drückte er erstmal aus, und das für den Lehrberuf und das für die Jugendlichen und die Kinder im Alltag. Das ist, glaube ich, eine tolle Voraussetzung, um dann auch zu sagen, ja, so, jetzt erreiche ich die Kinder und Jugendlichen und jetzt bin ich auch mit Begeisterung dabei, das, was wir unterrichtlich machen, eben auch zu vermitteln. Also erstmal auf die Akzeptanz, Vorbildcharakter stets und im zweiten Schritt, so, und jetzt gucken wir mal, was aus unserem Fach so begeistert zu unterrichten ist und wie man sie anstecken kann. Ne?
Ja, und noch ein wichtiger Punkt ist, Transparenz. Also es ist unglaublich wichtig, ich meine, in einer Zweierbeziehung, Ehe, Partnerschaft, was auch immer, Mutter, Kind, Vater, Kind, ist es immer wichtig, transparent und ehrlich zu sein. Ich weiß immer, wie meine Tochter mit meinem Mann rumgeschickert hat und dann sagt er, die Mama hat gelogen. Und dann sagte meine Tochter zu ihm, die Mama hat noch nie gelogen. Und genauso war ich an der Schule. Also ganz klar und transparent. Ich bin transparenter als ein Röntgengerät, sage ich immer. Also die Schüler können mich alles fragen. Ich kann, wenn ich antworten kann, kann ich antworten. Wenn nicht, habe ich ganz klar gesagt, ich habe zwar einen Doktortitel, aber ich bin ja nicht allwissend. Ich nehme die Frage mit und beantworte sie morgen oder informiere euch per Mail, wie auch immer. Also eine Transparenz auch über den, wie ich mit Schülern umgehe, was meine Regeln sind, was ich fordere, was ich nicht fordere, wo ich mal ein Auge zudrücke. Das sind alles Sachen, die für Schüler unglaublich wichtig sind, weil sie wollen ja wissen, woran sie sind. Und wenn sie von mir, wenn ich wissen will, woran ich bei denen bin, dann bekommen sie auch von mir ganz klar zu hören, was ich von ihnen will und wo ich stehe und was ich mir wünsche. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Faktor, der für Schüler unglaublich wichtig ist und den sie auch immer wieder rückspielen. Ich habe einen ehrlichen Lehrer, eine ehrliche Lehrerin. Das habe ich immer wieder gehört. Oder auch so, dass denen klar ist, wie diese Noten zustande kommen. Und warum? Also ich habe mal von einer Schülerin gehört, da hat die gesagt, sie geben dem eine 6. Da habe ich gesagt, ja, warum sollte ich denn nicht? Ja, aber sie haben den doch so gern. So, also wirklich so. Das heißt, die Schüler nehmen schon wahr, wenn man mit dem einen oder anderen irgendwie anders unterwegs ist. Ne? Also ich habe den nicht mehr gern als dich, aber das musste ich in der Situation auch nicht erklären. Sondern es ging der Schülerin darum, dass ich auch diesen Schüler, den sie vermeintlich, als ich würde ihn mehr lieb haben als sie, auch eine 6 gebe. Und das hat sie in der Situation übereinander gebracht und hat festgestellt, boah, ich bin da echt korrekt. Das hat sie mir dann nachher auch gesagt, ich bin korrekt. Und wenn die Schüler wissen, woran das liegt oder warum ich mich so verhalte, dann ist das eine Sache, die ganz, ganz, ganz viel positive Energie und auch Ehrlichkeit in so einem Klassenraum herstellt. Und wenn es zum Beispiel gesagt hat, wenn sie zu spät kommen zum Unterricht, dann möchte ich nicht hören, warum und wieso und weshalb. Die haben alle eine Uhr, kommen sie leise in den Klassenraum, schreiben sie an die Tafel ihren, ich habe ja kein Klassenbuch, ne? Schreiben sie an die Tafel ihren Namen und schreiben sie die Minuten, die sie zu spät gekommen sind.
Okay.
Das hat keiner mehr gemacht. Also wenn nicht gerade wirklich der Bus zu spät kam, waren die Schüler ihnen pünktlich. Weil es ist natürlich echt blöd, wenn ich dann da regelmäßig stehen muss und meine 10 Minuten da aufschreibe. Oder ich hatte einen Schüler, der morgens überhaupt nicht aus dem Bett rausgekommen ist, hat auch Abi gemacht, auch super gemacht, ist auch Lehrer geworden. Den habe ich eine Weile lang morgens abgeholt im Fahrrad. Bin bei dem vorbeigefahren, habe angeklingelt, habe gesagt, kommt ihr Sohn runter? Dann ist der. Sie holen mich ja tatsächlich ab, das habe ich doch versprochen. Du brauchst ja jemanden, der dich aus dem Bett kickt. Das habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Wochen lang tatsächlich jeden Morgen gemacht. Ich habe den abgeholt von zu Hause. Und bis sich das eingespielt hat, dass er so, ich gesagt, ich stehe jetzt überraschenderweise immer irgendwie vor der Haustür. Nicht mehr jeden Tag, immer irgendwann. So, und das sind so Dinge, da muss man einfach wissen, woran liegt das? Was steckt da in diesem Jungen drin oder in diesem Mädchen? Wo muss man die anpacken? Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Sind ja auch alles Verhaltensweisen ihrerseits, die ich ganz selten bei Lehrkräften sehe. Also zu sagen, ich interessiere mich jetzt dafür oder ja, okay, ich komme doch eh bei dir zu Hause vorbei. Also erstmal den Schüler so gut zu kennen, dass man weiß, wo er wohnt, sich dafür überhaupt zu interessieren und dann zu schauen, ach guck, ganz pragmatisch, so und so könnten wir das hinkriegen, dass der jetzt morgens aus dem Bett kommt, ne? Oder auch zu sehen, eben diese Fragen, wie geht es dir, ne, was Sie auch gesagt haben, dieses aufrichtige Interesse, was habt ihr gemacht? Ich kriege das immer wieder mit. Wenn Lehrkräfte das nicht interessiert oder das nicht authentisch ist und diese Frage gespielt ist, dann haben sie Probleme. Dann haben sie Probleme, glaube ich, die Schüler zu verstehen, auch akzeptiert zu werden. Und wenn das gleichzeitig dann auch noch kommt, dass man nicht selbst Vorbild ist in bestimmten Werten, Respekt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit in diesen Punkten. Ich glaube, dann haben wir eine brisante Mischung, wo ich auch immer wieder merke, dass Lehrkräfte dann nur noch durch diese autoritäre Art kommen können, um überhaupt noch über Wasser zu bleiben in der Klasse. Ansonsten gehen sie unter. Und wer das auch nicht kann, der verzweifelt, glaube ich, dann voll und ganz. Oder wie sehen Sie
das? Ja, genau so. Also haben wir jetzt gut zusammengefasst. Das ist genau der Knackpunkt. Also im Gehirn gibt es die Amygdala. Das ist die Struktur, die zuständig ist für ganz schnelle Auffassungsgabe. Also ganz schnell Situationen aufzunehmen, Menschen wahrzunehmen. Das ist quasi das Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Amygdala nimmt die ganzen Sinneswahrnehmungen tagtäglich wahr und dann wird es ins Kurzzeitgedächtnis und dann ins Langzeitgedächtnis erst übertragen. Das heißt, da landet eine ganze Menge an Informationen, die glücklicherweise unser gesundes Gehirn oder normales Gehirn aussortiert, sodass nur noch eine Information übrig bleibt, die ins Kurzzeitgedächtnis, Vokabeln lernen und wenn es ganz wichtig ist, eben ins Langzeitgedächtnis kommt. Und diese Amygdala sorgt dafür, dass wenn man in den Klassenraum reinkommt, oder wenn ich eine Sitzung habe und ich muss sie leiten oder so, moderiere sie, dass die Amygdala anspringt und sofort eine Beurteilung dieser Person macht. Wie ist sie angezogen? Wie riecht sie? Wie kommt sie in den Klassenraum rein? Also all diese Aspekte. Und dann landet der Mensch in einer Schublade.
Die berühmt-berüchtigte Schublade, ja.
Genau, man muss ja nur wissen, woher diese Schublade, woher das kommt. Und da rauszukommen, ist eine echt schwere Aufgabe. Ich erinnere an die Schülerin, die ich hatte und die gesagt hat, ich hasse Bio und ich hasse sie auch. Das heißt, ich bin sofort in einer Schublade gelandet, aber aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie vorher hatte, mit Biolehrer und mit dem Unterricht in Bio. Und sie hat mich genau da einsortiert und ich bin in diese Schublade gelandet. Und dann bin ich ganz langsam eine Schublade höher gekommen. Immer wieder. Ne? Dadurch, dass man sich da diesem Kind mal näher betrachtet. Und das machen Schüler. Die Schüler sind ja richtig brutal, ne? Also die können ja einen Lehrer innerhalb von 2 Minuten fertig machen.
Die wissen, an welchen Stellrädchen
sie sind. Genau. Und wenn dann dazu kommt, dass ich also komisch gekleidet bin, komisch rieche, Ich habe ja Lehrkräfte bei uns an der Schule gesehen, wo ich gedacht habe, also wenn ich Chef wäre, dieses ganzen System, würde ich alle rausschmeißen. Ich würde die rausschmeißen. Wo der reinkommt, sich an den Tisch setzt und sagt, ist egal, ob ihr lernt oder nicht, ich kriege mein Geld am Ende des Monats. Solche Lehrkräfte, ich habe ja selber gehört, diese Sätze. Oder so Lehrkräfte, die denen das völlig egal ist, ob die Schüler Dreck machen, ob sie hinter seinem Rücken irgendwelches Theater machen. Das sind ja alles so Dinge, wo die Schüler klar werden, der ist nicht ehrlich, der ist nicht transparent, wir können mit dem machen, was er will. Wir sind ihm egal. Es ist egal, was wir überhaupt für Dinge veranstalten. Den interessiert sowieso nichts. Der macht seinen Lehrplan, ne? Und dann ist gut. Ob wir bestehen oder nicht, interessiert ihn nicht. Und das ist so ein Knackpunkt. Da muss man genau wissen, will ich das oder will ich das? Und wenn ich Lehrer werde und das Ziel habe, das höchste Gut, was wir haben, sind unsere Kinder. Und wir sollten in dieses höchste Gut, das meiste Gut, was wir haben, eigentlich investieren. Das tut Deutschland leider nicht, in Bildung zu investieren. Also die Schule sollte kostenlos sein. Wir sollten so viele Schulen bauen, wie es geht. Viel mehr offene Schulen, Ganztag. Also da sollte so viel Geld reingepumpt werden, wie wir in Waffenexporte reinpumpen und noch viel, viel mehr, wenn es uns wirklich wichtig wäre. Und wir erleben ja in unserer Gesellschaft, dass Bildung keinen wichtigen Faktor spielt. Ich war ja auch international sehr viel unterwegs, also auch mit der KMK, mit der Kultusministerkonferenz in Berlin. Ich war mit denen in Kanada auf so einem International Summit of the Teaching Professionals. Ich habe diese Veranstaltung dann nach Deutschland geholt und ich habe im Vorfeld noch eine Konferenz gemacht, nur mit Lehrkräften. Also in diesem International Summit sind die hohen Elefanten dann unterwegs, Dezernenten, Kultusminister. Und ich war, weil ich Preisträgerin war, hat man mich mitgenommen, damals in Kanada. Und 2014 war das, genau, da bin ich mitgefahren. Und habe dann 2015, diese Konferenz war dann in Deutschland, und ich habe vorher eine reine Lehrerkonferenz gemacht, eine internationale. Und da lernt man, was andere Länder in Bildungssysteme reinstecken. Wie Lehrerinnen und Lehrer, was sie für einen Stand haben in der Gesellschaft. Und wenn man das immer mit Deutschland vergleicht, dann ist das echt ein ganz schwaches Bild, was sie da abgeben. Das hat wirklich gut getan, so andere Systeme kennenzulernen, wenn man Chinesen sieht und Neuseeländer sieht und Kanadier sieht, ne? Also was die für Systeme haben und wie das Schulsystem funktioniert. Nicht alles ist Gold, was glänzt, aber man kann ja immer aus diesem Potpourri was nehmen und sagen, das könnte bei uns auch funktionieren. Und das, glaube ich, tun wir viel zu wenig.
Ja, das glaube ich auch. Und mir ist da sofort, wenn Sie das so sagen, ein Plakat bei uns im Stadtteil kommt mir da sofort wieder in den Kopf, wo die Stadtwerke hier aus Dortmund ein Plakat direkt in der Nähe eines Schulzentrums aufgehangen hatten. Da stand drauf, Kinder, die in den Bus stiegen, und da stand drauf, das Schönste an der Schule ist die Fahrt nach Hause. Und jemand steigt freudestrahlend ein und die Kinder lesen das jeden Tag. Mein Sohn hat es auch gelesen. Und ich glaube, das zeigt einfach schon, wie wir in Deutschland generell zur Schule stehen.
Das ist ja nicht nur der eine Faktor, also wie wir zur Schule stehen, sondern der zweite Faktor, es gibt so viele Kinder, wo es zu Hause nicht schön ist. Also wir haben so viele kranke Familien, in Anführungszeichen, wo die Kinder in ein System nach Hause gehen, was eine Katastrophe ist für sie. Also da ist ja keine Familienkonstellation mehr da. Vielleicht sind die auch, leben die auch in so einer Schutzunterkunft, da haben die eine Rückzugsmöglichkeit. Vielleicht haben die Eltern, die Alkoholiker sind, die psychisch krank sind, die depressiv sind. Das heißt, die kommen nach Hause, das wissen wir doch gar nicht. Also dieser Satz ist eine Katastrophe. Wenn ich sie wäre in Dortmund jetzt, ich würde die sofort anschreiben. Das ist ein ganz, ganz falscher Zug. Also das kann man, wir haben so viele arme Kinder. Also ich habe gestern Abend noch mit meinem Mann drüber gesprochen. Wir haben so viele bei dieser Weihnachtswunschbaum-Aktion. Ne? Und wie viele Kinder da, ich habe in Dienstlagen selber diese Weihnachtswunschaktion und wir haben so und so viele Tannenbäume, dann 450 Geschenke haben wir vorgestern verteilt an arme Kinder. Wir haben sicherlich nicht alle erreicht, ne? Nur ein Bruchteil. Aber Daran sieht man ja, wenn man sich so die Geschenke anguckt, was ich jetzt schenken sollte einem kleinen Jungen, ist eine MSV-Tasse. Tasse vom MSV. Also
Duisburg.
Das sind also, genau, ich wohne ja in Duisburg und der Junge wünscht sich diese Tasse. Das sind ja Verhältnisse, die weiß ich gar nicht. Ich hätte es ja am liebsten, dass die Kinder in einem geordneten System in der Schule, die fühlen sich wohl, die kommen in die Schule und sind glücklich, dass sie in der Schule sind. Und dann stoßen sie auch Lehrkräfte, die sie nicht verstehen. Und das ist das Fatale an dem ganzen System. Deshalb bin ich da, boah.
Von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber Sie haben natürlich recht. Also ich meine, man kriegt ja in der ganzen Gesellschaft eben mit, dass wir so im Krisenmodus in so eine gewisse Lethargie verfallen. Und Kinder haben es nicht verdient, ne? Dass wir das in der Schule eigentlich dann noch weiterleben. Ich sehe darin persönlich auch immer eine große Chance für mich als einzelne Lehrkraft, muss ich gestehen. Denn letzten Endes ist es so, dass wirklich die Erwartungshaltung ganz niedrig ist von unseren Kindern und Jugendlichen. Was kann Schule mir schon geben? Es ist doch nur Schule. Und in dem Moment, ich sage jetzt mal, ich erzähle jetzt mal die Geschichte, ich habe Sportunterricht, Sport- und Gesundheitsförderung übrigens am Berufskolleg, wo wir auch mal Theorieunterricht haben. Wenn ich es schaffe, mich mit Kollegen im Lehrerzimmer in der Pause zu unterhalten, die ähnlich wie ich einfach nicht nur klagen und noch eine Woche bis zu den Weihnachtsferien und ach, was noch alles kommt. Und das ist ja so dieses typische Lückenfüller, wenn mal Stille ist am Tisch im Lehrerzimmer, dann wird geklagt. Also es wird ja nicht drüber gesprochen, irgendwie was gut ist, sondern häufig was nicht gut ist. Und es führt dazu, dass eigentlich die Pause dann keine Erholung ist. Ich mit der entsprechenden Ausstrahlung mich dann zur Klasse bewege. Und genau hier könnte ich eigentlich den Unterschied machen. Denn wenn ich mich schütze davor, bei mir ist es auch so, ich verbringe vermehrt wirklich Zeit immer mit den Kollegen, die noch nicht die Hoffnung verloren haben, die zuversichtlich sind, die nach Lösungen suchen. Das sind die, mit denen ich mich gerne befasse, weil ich weiß, es macht was mit meiner Einstellung, mit meiner Ausstrahlung. Und die Schüler sind dann wirklich, gehen so weit und sagen, Herr Böhle, endlich mal einer, der hier mit einem Lächeln hinkommt. Ja, und wenn ich dann noch frage, wie Sie schon gesagt haben, sagt mal, wie geht's euch? In der Woche sind Ferien. Was macht ihr denn? Wie verbringt ihr die Ferien? Und erstmal über diesen kleinen, wirklich authentischen Draht, Interesse am Menschen. Und es ist auch wirklich so, ich bin auch aus dem Grund Lehrer geworden. Dann merke ich, wie auf einmal die Schüler auch mir selbst als Feedback geben, das fragt sonst keiner. Herr Böhle, alleine schon danke dafür, dass Sie sich für uns interessieren. Und da muss ich noch nicht mal fachlich gut sein. Und schon haben die mich irgendwo zumindest ein paar in ihr Herz geschlossen. Bei allen klappt es auch nicht. Aber das so zu erkennen, boah, die Erwartungshaltung ist so gering, dass selbst solche Dinge schon, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aufgesogen werden, als wäre das so ein Schwamm von der Schülerseite aus. Ne?
Und Sie haben gerade gesagt, auch wenn ich die ich nicht erreiche, sie erreichen jeden im Klassenraum. Der eine reagiert nur sofort und der andere braucht halt Zeit oder ist in sich gekehrt und zeigt es nicht so. Ne? Aber irgendwann kommen die dann auf die Idee und man fragt sie, was war denn besonders im Schulunterricht, als du mal zur Schule gegangen bist? Dann werden die genau das sagen. Also es gab Lehrer, die mit uns in den Wald gegangen sind oder die gefragt haben, wie geht es dir und was machst du in den Ferien oder was hast du in den Ferien gemacht? Und das ist ja genau der Unterschied. Ne? Nicht nur ich will irgendwie erzählen, ja, wo waren Sie denn? Sie waren jetzt Lehrer und haben sich einen super Urlaub geleistet. Kann sich ja auch nicht jeder leisten. Also das heißt, ich muss da ja sehr sensibel mit umgehen. Also ich war ja selber, kam ja aus einem sehr armen Elternhaus. Meine Eltern konnten sich keinen Urlaub leisten. Ich war nicht drin. Das heißt, wenn der Lehrer mal in die Schule gekommen ist und erzählt hat, ja, ich war in Spanien, ich war in Italien, ich weiß nicht wo, oder Amerika-Rundreise, dann musste ich für mich wirklich immer ganz still, ich bin immer stiller geworden, weil ich gedacht habe, komisch, du gehörst zu den armen Kindern, die sich das eben nicht leisten können. Ne? Deine Eltern können sich das nicht leisten. Und das ist dann, das macht A, der macht ja auch was mit einem. Und es ist lieber so, wenn man die Kinder erzählen lässt. Ne? Also man kann ja auch einen Alltag 6 Wochen mit vielen bunten Sachen erleben. Und das ist für mich so eine Motivation, die wir viel mehr an den Tag legen sollten. Also der Lehrplan, das ist Nebensache. Also das Lernen, das tun die. Die sind jung, die haben super Gehirne. Das schaffen die alle. Wenn man das richtig erklärt, lernen die auch die Photosynthese.
Schön. Der Lehrplan.
Sie müssen nur ein bisschen Biologie lernen. Genau.
Eigentlich, ja. Sinnhaftigkeit spielt ja immer mehr eine Rolle. Warum soll ich das lernen? Ja, also das ist ja so ein typischer Schülerkommentar. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiterreden. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant und es ist auch für mich wieder total gewinnbringend, mit Ihnen heute zu sprechen. Aber vielleicht so zum Ende. Ich habe ein, zwei Fragen an Sie, die Sie vielleicht einfach kurz weiterführen. Vielleicht, wenn Sie mögen, gar nicht so ausufernd, sondern kurz und knapp. Eine gute Lehrkraft ist für Sie?
Ein Mensch, der so gerade das richtige Wort. Ich bleibe mal bei dem Wort transparent. Transparent und ehrlich ist.
In der Schule geht es um?
Um das Mitnehmen von jungen Menschen.
Und die willst du richtig?
Genau. Und dementsprechend sie dann zu bilden. Also es geht um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen.
Aus welchem Grund sollte man Lehrer werden?
Weil man die Zukunft gestalten kann und die Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft vorbereiten kann.
Und jeden Tag die Möglichkeit hat, im Leben der Kinder einen positiven Unterschied zu machen?
Das ist genau der Punkt da. Ne? Also man kann, gerade wenn man aus einem Elternhaus kommt oder familiären Zusammenhängen kommt, Konstellation kommt, wo die Schule so ein geschützter Raum ist, ne? Dann gelingt es mit der Lehrkraft eben genau das zu machen. Also positive Aspekte zu setzen.
Ja, ja. Und vielleicht ist es auch das gerade, dass man trotz des Systems diese Möglichkeit hat, wenn meine Tür zu ist, dann bin ich gemeinsam mit meinen Schülern in diesem Raum und wir können die Zeit hier begeistert, mitmenschlich, wie auch immer gestalten, halt einfach menschlich bleiben und gestalten. Und das ist ja, glaube ich, in diesen Zeiten, wo wir über das Bildungssystem ständig meckern könnten, auch einfach eine traumhafte Perspektive.
Ich habe, ist richtig, und ich vielleicht noch, weil Sie gesagt, einen Klassenraum schließen. Mein Klassenraum war nie geschlossen. Meine Tür war immer offen. Also die SchülerInnen, die Freistunden hatten oder Lehrer ist krank, ja, die durften bei mir im Unterricht sitzen.
Wir konnten einfach. Und dann war manchmal der Klassenraum voller als gedacht?
Genau, ganz ja. Der war dann voller und in der 13. dann mit Leuten außer 11 oder außer 12. Oder dann aus ganz anderen Bildungsgängen hatten wir die dann drin sitzen. Und das war für mich wichtig. Klassenraum ist offen. Mein Unterricht ist offen. Jederzeit kann da jemand reinkommen, egal ob es Schulaufsicht, Lehrer, Schüler ist. Ich habe nichts.
Absolute Transparenz.
Absolute Transparenz, genau.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass das Lehrkräfte, also welche Lehrkräfte, das, wenn das alle machen würden, wo man rausrennen würde und wo man vielleicht dann hingehen würde. Ja,
ja, das ist ja die Schule der Zukunft. Ne? Also wenn ich tatsächlich mich hinsetze und entscheide, so, ich habe heute, also ich meine, das ist auch das, was Hüter sagt, ne? Und was einige, ich habe mit Hüter ja auch mal was zusammen gemacht, der hat, also ob diese Transparenz, es gibt ja Schulformen glücklicherweise, die Schulen, die so anders gebaut sind vom System her und damit auch anderen Unterricht ermöglichen, dass ich den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gebe, den Schwerpunkt ihres Lebens auch schon sehr früh zu setzen. Also wenn ich jemanden habe, der sehr naturwissenschaftlich verbunden ist, dann kann er auch in den Naturwissenschaften rumdoktern, in Anführungszeichen, oder eben sprachlich sehr begabt ist. Wer soll sich den Sprachen widmen? Und dieses System, was wir haben, wir setzen uns, die Schülerinnen und Schüler setzen uns dahin und dann sagen wir so, du musst jetzt Mathe lernen, obwohl dieser Junge oder dieses Mädchen vielleicht künstlerisch total begabt ist. Und dann geht das unter, weil Kunst ständig wegfällt oder Sport irgendwie wegfällt. Ne? So. Aber wir zwingen dieses Kind dazu, stundenlang dem Physikunterricht und dem Matheunterricht und Chemie zu folgen, obwohl er überhaupt, also gar kein Interesse an diesen Sachen hat. Und dieses Bildungssystem ist ja, naja, lässt zu wünschen übrig, sondern ich möchte eigentlich viel mehr an den Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler arbeiten. Und da sind wir dann die Expertinnen und Experten. Das heißt, wenn mein Klassenraum offen ist, ich mache Bio-Unterricht und da können die Schülerinnen und Schüler kommen. Entweder das ist eine Stunde, wo gerade irgendetwas passiert, oder es sind freie Stunden, wo Schülerinnen und Schüler kommen können und sagen können, was ist denn das für ein Phänomen? Können Sie mal das erklären? Oder ich habe hier eine Frage in dem und dem Bereich. Ne? Und so könnten wir viel mehr auch Interesse bei den Schülern in anderen Themen wecken, auch wenn sie dafür keine... Erstmal sehen, das interessiert mich nicht. Scheiß Bio, ne? Oder scheiß Mathe kennen wir ja. Ja, ich bin ja auch Mathe gestört. Also die Lehrkräfte, die ich hatte in Mathe, kann man sonst wo hinlegen. Und das Bildungssystem muss sich für die Zukunft ändern und eben dieser Flickenteppich, den wir ständig da irgendwie ergänzen oder so, das muss weg und da muss was Neues hin.
Ich sehe das dann immer bei dem, was Sie auch sagen, offene Formate, vielleicht auch keine Klassenräume mehr. Ich habe die Laborschule Bielefeld jetzt mal besuchen können, nur als Beispiel, oder die Alemannenschule Wutösching, wo ich einfach sehe, also die Art und Weise, was ich im Unterricht mache oder was wir machen, ist, alle 45 Minuten werde ich rausgerissen aus dem Kontext, auch wenn mich die Lehrkraft gerade erreicht hat mit einem Thema, was auch immer das ist. Ich muss da raus und muss ins nächste Fach, ganz anderer Kontext, ganz andere Motivation, Ausstrahlung einer anderen Lehrkraft und so weiter und so fort. Und dann sehe ich dieses Lehrformat oder auch diese Schule in Wutösching und sehe, und jetzt ja, können wir das zu Ende spinnen, was Sie auch am Anfang gesagt haben, wenn wir 8 Stunden an der Schule bleiben würden und hätten diese offenen Lehrformate, wo wir nicht mehr ein Klingeln nach 45 Minuten hätten, sondern vielmehr in die Selbstorganisation und Selbstverwaltung oder Selbstständigkeit investieren und auch einfordern der Schüler, legt bitte selbst fest, was wollt ihr heute lernen? Wollt ihr 8 Stunden Mathe machen, weil ihr dann ein Modul abschließen wollt mit einer Prüfung? Macht das gerne selbstständig mit dem Material, was wir erarbeitet haben. Und nur dann, wenn ihr Probleme habt, sind wir natürlich für euch da. Ihr findet mich dort und dort. Oder ich gebe in der Zeit beispielsweise von 10 bis 11 einen Input zu dem und dem Thema. Besucht mich gerne im Präsentationsraum XY. Ich denke jetzt gerade mal was.
Genau.
Ja, und dann halte, genau, und im Prinzip würde ich ja dann diese 8 Stunden, ich vergleiche jetzt, ne, 8 mal 45 Minuten täglich, wo ich selber den Kontext, Klasse und so weiter zwangmäßig wechseln muss, laubt mich ja unglaublich aus. Aber in diesem Format, wie jetzt beispielsweise da in Wutösching, würde ich ja die 8 Stunden viel, viel besser in Anführungsstrichen ertragen. Es wäre ja viel, viel gesünder für mich. Ja, also das, dieser Gedanke kam mir jetzt noch so zum Ende hin. Ne?
Also genauso sollte es sein. Also ich meine, ich kann ja auch, meine Vorlesungen waren dann ja auch online. Ne? Die konnten die Studenten abgreifen, weil es gibt halt Leute, die sitzen nicht morgens gerne um 8 Uhr in der Uni oder auch heute unsere Jugendlichen. Also warum fängt für die Berufsschule nicht um 10 Uhr an? Die daddeln abends so lange und sind mit ihren Kumpels und weiß nicht was unterwegs. Also für mich, wenn ich Schulleitung wäre, würde ich die Schule um 10 Uhr anfangen lassen für die Älteren. Die müssen nicht um 8 Uhr kommen. Die Kleinen, die sind meistens früher wach, obwohl das sich da bei denen auch ein bisschen geändert hat. Aber die Lernkurven und die Aktivität der Gehirne ist ja sehr unterschiedlich. Und das heißt, ich müsste das ja auch anpassen. Und damit gewährleiste ich ja auch, dass ich tatsächlich die Schülerinnen und Schüler erreiche. Und dieser offene Unterricht, kein Glockengebimmel, keine 45 Minuten mehr, diese Taktung, alles aufheben, weil unser Leben ist auch nicht mehr so rhythmisiert. Ne? Also ich erlebe das, wir haben vorhin gesagt, was sage ich, was ich heute so mache. Also ich erlebe das ja auch in diesem Job. Also die Mitarbeitenden kommen, die müssen sich, ne, mit so einem Chip, bin um 7:45 da, da beginnt meine Arbeitszeit, dann muss ich nach so und so vielen Stunden eine Pause machen und dann beende ich meine Arbeitszeit. Also wir haben ja eine Gesellschaft aufgebaut, da funktioniert ja, Vertrauen ist da ja null. Das ist ja wirklich gegen null. Also ich bin jemand, der plädiert total für Homeoffice. Also wenn ich Mitarbeitende habe, die konzeptionell arbeiten, die müssen nicht jeden Tag im Büro sitzen. Erstmal brauchen die einen Arbeitsplatz, der unnötig ist, das können sie zu Hause machen, können das mit ihrem Alltag viel besser vereinbaren. Und ich habe Vertrauen, weil ich sage, ich brauche das Konzept zu dem und dem Thema in 2 Wochen. Dann habe ich dann ein Konzept liegen in 2 Wochen. Wie er das gemacht hat und wann, das bleibt ihm dann überlassen. Ne? Ob er 2 Stunden dafür braucht oder ob er 2 Wochen dafür braucht. Und dieses mangelnde Vertrauen, das ist ja auch das, was die Schülerinnen und Schüler in der Schule erleben. Also auch das brauchen wir, wir brauchen Vertrauen. Und wenn ich immer dieses Stempeln habe, ne, dann vertraue ich ja schon. Also dann kommt ja so ein Mitarbeiter rein und sagt, mir vertraut die Stadtverwaltung nicht oder irgendein Unternehmen nicht, weil ich muss ja stempeln, dass ich heute um 8:03 da war. Das führt ja auch zu Konstellationen und das führt zu Gedankenwirrungen und immer immer im Hinterkopf zu haben, egal was ich mache, dieses System tickt anders.
Ja.
Und an diesen Hebeln zu sitzen und da vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, zu gestalten, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr hinkommen. Wir brauchen mehr Gestalter in den oberen.
Wir brauchen Mut, wir brauchen ja, vielleicht auch manchmal genau Vertrauensvorschuss, finde ich, ist eben auch ganz, ganz wichtig, dieser Abbau dieses ständigen Misstrauens, das beginnt ja schon, wenn jemand fehlt oder zu spät kommt und mir sagt, ja, die Bahn war zu spät, glaube ich ihm das jetzt oder glaube ich ihm das nicht?
Genau.
Und auch das, was ich in den Lehrerzimmern, jetzt nicht nur in meiner Schule, ich bin auch an anderen Schulen im Einsatz und erfahre viel von anderen Lehrkräften, es wird sich halt immer über die aufgeregt, die auffallen, die zu spät sind, die Mist bauen und so weiter. Und diese Wahrnehmung, die immer in die Richtung geht, sorgt auch dafür, dass ich irgendwann von Misstrauen gegenüber der Schülerschaft fast schon zerfressen werde und den Blick auf den Menschen, auf das Vertrauen ihnen schenken, dieses Mitmenschliche verliere, weil ich denke, alle Schüler sind so wie die, über die ich mich täglich aufrege. Ne? Und da muss man sich auch selber mal hinterfragen, ob das so gesund für einen selbst ist und die eigene Einstellung zu seinen Schülerinnen und Schülern.
Ist nicht gesund, kann ich Ihnen sagen. Ihre Forschung sagt, es ist nicht gesund und die Gesellschaft erkrankt ja daran. Also
Stress.
Genau, wir machen viel zu viel Stress, weil wir nicht die positiven Dinge in unserem Leben sehen. Das ist einfach so. Wir gucken viel zu viel auf das Negative. Ja.
Ja, also mit Blick auf die Uhr. Zuversicht ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt fürs Bildungssystem, für Lehrkräfte an sich. Zuversicht im Hinblick auf unsere Jugend, denn sie haben es, glaube ich, nicht anders verdient. Wenn wir uns hier angucken und das, was aktuell passiert mit Ihnen. Und ja, von daher, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Frau Youssef, dass Sie so viel Zeit für mich heute hatten und so viel Input mir und hoffentlich auch dem ein oder anderen Hörer, Hörerin mit auf den Weg gegeben haben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern, habe ich sehr gern getan. Und ich bin ja erreichbar.
Alles, alles Gute für Sie, ja?
Danke, ja, Ihnen auch.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ich hoffe, auch dieses Mal war der ein oder andere wertvolle Impuls für euch dabei. Freut euch jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge von Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte.